Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wie immer habe ich auch heute wieder einen Vortrag aus der Wissenschaft für euch rausgesucht. Unser Thema heute betrifft uns alle. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir entweder selbst irgendwann auf Pflege angewiesen sein, weil wir alt werden oder auch schon früher nach einem Unfall oder einer Krankheit. Oder wir werden selber Angehörige pflegen.
Die Pflegekassen sind am Ende finanziell. Die Bevölkerung ist der Auffassung, da muss was geschehen und die Politik tut zu wenig. Und letztlich kann ich das als jemand, der diese ganze Pflegepolitik seit Jahrzehnten begleitet, sagen, ja, leider habt ihr recht.
Das ist Thomas Klee. Er ist Rechtswissenschaftler und Sozialexperte und er leitet das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Außerdem ist er Justiziar der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Und Thomas Klee hat selbst 12 Jahre lang einen Angehörigen gepflegt. Er kennt sich also nicht nur wissenschaftlich aus mit dem Thema Pflege. In seinem Vortrag zeigt Thomas Klee, wie Pflege in Deutschland organisiert ist. Und er erklärt, warum das System reformiert werden muss. Ein Grund sind die hohen Kosten für Pflegeheime.
Von Armut betroffen sind häufig Ehepartner von Heimbewohnerinnen, weil die werden voll mit herangezogen zu den Heimkosten und denen bleibt möglicherweise nach dem Tod ihres Partners eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und das finde ich wirklich einen Skandal.
Thomas Klee hat seinen Vortrag am 21. Januar 2026 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live gehalten. Und sein Vortrag heißt Demografische Transformation und Pflege.
Ja, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung in dieses interessante Format und freue mich über Ihr Interesse. Es ist ein gesellschaftliches Top-Thema, über das man nicht gerne spricht, das Pflegethema. Und Sie wissen, sogar der Bundeskanzler hat sich neulich etwas spontan, aber immerhin auch zum Thema Pflegepolitik in der Weise geäußert, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die bis Weihnachten etwa gearbeitet hat, irgendwie noch nicht das geliefert hat, was er sich gewünscht hat. Und Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister, der fand, man bräuchte mehr Heimplätze als etwas einfache Antwort auf die Zukunft der Pflege. Also ist es ganz oben auch im Kanzleramt angekommen, dass man in der Pflege etwas tun muss und was man tun muss, warum man was tun muss, wie das aussehen könnte. Da möchte ich Sie gerne etwas an dem beteiligen, was derzeit auf der Ebene des Bundes, aber eben auch der Länder diskutiert wird. Da bin ich nah dran und darf Ihnen dort jetzt einiges versuchen zu vermitteln. Und ich beginne damit oder vielmehr mit der Frage, was heißt denn eigentlich Pflege und Pflegepolitik? Viele denken da erstmal an die Pflegeversicherung und auf die gehen wir nachher auch ein, völlig richtig. Wir haben die Pflegeversicherung in Deutschland seit gut 30 Jahren. Das ist eine Errungenschaft, aber man wusste schon, als man sie vor 30 Jahren verabschiedet hat, da wird man ordentlich dran arbeiten müssen, um die damals schon absehbare demografische Entwicklung mitzureflektieren. Und das hat man leider nicht richtig getan. Genauso wie beim Thema Umwelt hat man da viel zu spät letztlich das, was uns sicher bevorsteht. Also Klimawandel und demografischer Wandel waren beides voraussehbar. Da hat man sich doch zu lange zurückgehalten, sich dem Thema wirklich in einer sehr ernsthaften Weise zu widmen. 90 Änderungsgesetze gab es seit 30 Jahren in der Pflegeversicherung, versteht inzwischen kaum mehr jemand. Aber trotzdem ist es gut, dass wir sie haben. Sie genießt in der Bevölkerung auch ein relativ hohes Ansehen. Aber Sie werden gleich sehen, auch die Bevölkerung ist der Auffassung, da muss man was dran machen. Aber Pflegepolitik ist weit mehr als Pflegeversicherung. Es ist Teil der Gesundheitspolitik. Viele landen in den Kliniken, landen im Pflegeheim, weil möglicherweise die Prävention nicht funktioniert hat oder man nicht rechtzeitig mit Rehabilitationsmaßnahmen begonnen hat. Wir wissen, wie wir Pflegebedürftigkeit bei bestimmten Gruppen von Bürgern und Bürgern vermeiden können. Und man kann auch gar nicht wirklich vernünftig trennen, was ist jetzt hier medizinisch, pflegerische, soziale Unterstützung für auf Pflege angewiesene Menschen und chronisch Kranke. Insofern muss man Pflegepolitik immer auch gemeinsam mit der Gesundheitspolitik bedenken. Und hier haben wir jetzt gerade zum 1.1. ein neues Gesetz, das Pflegekompetenzgesetz. Das hat man zum Ende hin noch ein bisschen anders benannt. Und das heißt jetzt irgendwie Befugniserweiterungs- und Entbürokratisierungsgesetz. Das ist wieder so ein ganz toller Marketingname. Aber es durfte ja nicht mehr so heißen, wie das Herr Lauterbach genannt hatte. Und in diesem Gesetz sind wichtige Schritte unternommen worden oder mit diesem Gesetz, nämlich dass Pflegefachpersonen mehr Kompetenz zugeordnet wird. Und letztlich kann man das, was sie an Kompetenzen in der Heilkunde wahrnehmen, von der gesundheitlichen Versorgung nicht trennen. Es ist Teil der Sozialpolitik. Es geht hier auch um die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Sie kennen die Diskussion um die Rentenversicherung und das ist natürlich ganz nah dran. Die Pflegeversicherung ist die fünfte Säule der deutschen Sozialversicherung und die kommen natürlich auch wegen der demografischen Entwicklung in eine Schieflage. Insofern, als wir immer mehr Bezieher von diesen Leistungen haben, auch Rentenleistungen haben und weniger die einzahlen und das eben auch noch in einer sozial problematischen Weise, weil diejenigen, die wirklich gut verdienen, die sind in diesem Versicherungssystem gar nicht repräsentiert. Es ist Teil der Familienpolitik. Die meisten auf Pflege angewiesene Menschen werden weiterhin von ihren An- und Zugehörigen gepflegt und zwar noch mehr, als das früher der Fall war, prozentual und tatsächlich. Ja, wie ist das mit der Vereinbarkeit? Wie ist das mit der Rollenteilung in Familien, wenn es um Pflegeaufgaben geht? Wie ist das mit der Unterstützung der An- und Zugehörigen, damit sie ihre Solidaraufgaben in der Bevölkerung weiter wahrnehmen können? Das ist Teil der Familienpolitik. Es ist Gesellschaftspolitik. Wie gehen wir mit auf Pflege angewiesenen Menschen um? Welche Wertschätzung bringen wir ihnen entgegen? Wie sorgen wir dafür, dass sie sich weiterhin als Mitbürgerinnen und Mitbürger fühlen können? Und auch sind sie Teil unseres kulturellen Lebens, unseres religiösen Lebens? Alles gesellschaftspolitische Fragen. Und schließlich, man lebt vor Ort, man ist vor Ort auf Unterstützung, auch auf Pflege angewiesen. Und hier wird die Pflege mit einmal zum Thema der örtlichen Daseinsvorsorge. Also Pflegepolitik ist deutlich mehr als nur die Pflegeversicherung. Das wollte ich hier zum Einstieg noch einmal festhalten. Worin bestehen die Herausforderungen? Wir sprechen seit Jahrzehnten, bin nun auch schon im Kanzleralter, schon seit vielen Jahren in der Pflege unterwegs. Und seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, sprechen wir vom Pflegenotstand. Der kennt verschiedenste Gesichter, aber ein paar will ich doch hier am Anfang benennen. Da haben wir auf der einen Seite die Frage der Finanzierung. Die Pflegekassen sind am Ende finanziell. Und woran liegt das? Das liegt an der Corona-Zeit. Da hat Herr Spahn, als er noch Gesundheitsminister war, man muss sehr eindeutig sagen, da gibt es unter uns Juristen auch gar keinen Streit, verfassungswidrig in die Rücklagen der Pflegekassen gegriffen. Da fehlen 3,5 Milliarden Euro und die Bundesregierung weigert sich, das den Kassen zurückzuzahlen und darum sind die derzeit pleite. Das ändert allerdings nichts an einem grundlegenden Problem, was ich schon angedeutet hatte, dass die Ausgaben steigen und die Einnahmen zurückgehen. Das hängt nicht nur mit der wirtschaftlichen Situation zusammen, sondern vor allen Dingen eben damit, dass wir immer mehr auf Pflege angewiesene Menschen haben und in der Tendenz halt nicht in gleicher Weise viele und noch steigende Anzahlen von denen, die in die Pflegeversicherung und auch in die Rentenversicherung einzahlen. Und wir sehen die Finanzierung der Pflegeversicherung war schon letztes Jahr nicht mehr wirklich sichergestellt. Man hat ein Darlehen gegeben, was ich eine ziemliche Frechheit finde, weil man ihr eigentlich ja das Geld der Pflegekassen einfach weggenommen hat. Und die werden das im Übrigen als Darlehen nie zurückzahlen können. Das ist das eine Problem, die Finanzierung. Das andere Problem, das ist das Thema, dass auch diejenigen, die heute Pflegeaufgaben leisten, sowohl als An- und Zugehörige als auch vor allen Dingen als beruflich Pflegende, dass die älter werden. Das ist eine sehr große Gruppe der Boomer-Generation, die Pflegeaufgaben wahrgenommen hat, beruflich. Und hier sehen Sie, das machen wir im Übrigen für eine ganze Reihe von Bundesländern, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, sind ja nun hier auch einige vertreten. Wir berechnen für jedes Land und letztlich auch für jeden Landkreis. Wie wird denn das bei euch aussehen? Und diese Grafik ist nicht so ganz selbsterklärend. Sie haben ganz oben so eine schwarze Linie, die dann irgendwie sehr gleichbleibend ist. Das sind dann halt Annahmen. Wir haben 36.000 Absolventinnen und Absolventen von Pflegeschulen in Deutschland. Und wir können davon ausgehen, dass diese Zahl in etwa gleich bleibt, in etwa sinkt ein bisschen. Der Pflegeberuf ist der bestbezahlte nicht-akademische Ausbildungsberuf in Deutschland. Da haben wir viele falsche Annahmen. Die Leute bleiben im Beruf länger als Handwerker und sie bleiben auch häufig an dem Ort, an dem sie leben, zumindest dann, wenn sie einen Hintergrund haben, der sie biografisch an den Ort bindet. Das ist bei den Menschen mit Migrationsgeschichte nicht in gleicher Weise der Fall. Also wir haben eigentlich die günstige Situation, dass wir trotz auch abnehmender Absolventinnen von allgemeinbildenden Schulen davon ausgehen können, wir haben eine recht gleichbleibende Zahl von Absolventinnen dieser Fachschulen für Pflege. Und da unten sehen Sie eine orange Kurve und das sind diejenigen, die jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen und daran wird sich auch nichts ändern. Und da haben wir 2025 eigentlich noch eine recht günstige Situation gehabt. Da hatten wir nämlich 26.000 mehr Absolventinnen als diejenigen, die aus dem Beruf ausscheiden. Und wenn Sie vielleicht schon mal mitbekommen haben, dass es derzeit ziemlich schwierig ist, einen Pflegeplatz oder auch einen Pflegedienst zu finden und die Träger nicht genügend Pflegefachpersonen haben. In Bayern stehen 15% der Heime leer, weil es kein Personal gibt. Dann kann man erahnen, wie kompliziert das in den nächsten Jahren wird. Und darum ist es so wichtig, dass wir Pflegefachpersonen kompetenzorientiert einsetzen und nicht wie manche Kliniken das jetzt angeordnet haben, weil die Pflege in Krankenhäusern voll refinanziert ist, dass die bitteschön auch die Betten putzen. Das geht nun gar nicht. Das hat nun auch gar nichts mit einem Verständnis von Profession zu tun. Und das sind große Herausforderungen, das sehen Sie. Das ist in den Bundesländern verschieden, in Bayern am schwierigsten, in den Nordrhein-Westfalen am günstigsten, was diese Entwicklung anbelangt. Und damit muss man sich aktiv auseinandersetzen. Wir können die Pflegepersonen nicht backen. Wir haben schon viele aus dem Ausland, das ist wunderbar, aber mehr als 10 oder 15%, das werden wir wahrscheinlich kaum hinbekommen. Und auch das würde noch nicht mehr reichen, weil bei den 33.366, die wir da mal angenommen haben, sind schon ganz, ganz viele Pflegefachkräfte mit reingerechnet, die Migrationshintergrund haben. In der Landeshauptstadt München haben wir jetzt schon 95% der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in den Ausbildungen der Fachschulen. Also das ist eine Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Und Bevölkerung erwartet, dass da was geschieht. Ich darf jedes Jahr mit Allensbach, kennen Sie nicht, das Meinungsforschungsinstitut, darf ich eine große Bevölkerungsbefragung zum Thema Pflegen durchführen. Und da hat sich eigentlich seit Jahrzehnten kaum was geändert. Die Bevölkerung ist der Auffassung, da muss was geschehen und die Politik tut zu wenig. Und letztlich kann ich das als jemand, der diese ganze Pflegepolitik seit Jahrzehnten begleitet, sagen, ja, leider habt ihr recht. Es ist schon einiges passiert, es ist auch manches Gutes passiert, aber man hat die Herausforderung nicht in der Weise ernst genommen, das tun wir im Übrigen auch als Person nicht unbedingt, wie wir sie hätten ernst nehmen müssen. Und die Bevölkerung ist, das sehen Sie hier, auch der Meinung, dass das System umfassend reformiert werden muss. Also 77% sagen umfassend. Und interessanterweise meinen die Pflegeerfahrenen, also die schon Pflegeaufgaben übernommen haben, das noch deutlich ausgeprägter als die, die keinen Einblick in die Pflege haben. Also, das sind einmal die Herausforderungen, die ich Ihnen am Anfang stelle. Und Sie sehen hier Frau Köcher, das ist die Direktorin des Instituts für Demoskopie Allensbach, mit der ich diese Befragung auch immer gemeinsam überlege. Und sie war neulich in der Bundespressekonferenz, wo wir den DRK-Pflegereport vorgestellt haben. Die Deutsche Angestelltenkrankenversicherung ist dem Thema sehr zugetan und ich darf für die DRK schon seit 10 Jahren den sogenannten Pflegereport erstellen. Und ich zitiere Frau Köcher, Pflege ist für die Bevölkerung ein Nahthema. Das ist nicht fern weg, nicht irgendwie ganz fremd für viele, ja, aber für die meisten ist das irgendetwas, was sie schon mal irgendwie miterlebt haben. 16,6 Millionen Menschen in Deutschland kümmern sich als Angehörige, Nachbarn und Freunde um Pflegebedürftige. Und zwar regelmäßig, respektive täglich sogar. Sie erbringen enorme Leistungen, ohne die der Staat mit der Herausforderung, Pflege zu leisten und Pflege abzusichern, havarieren würde. Umso wichtiger ist es, neben diesen privaten Strukturen intakte gesellschaftliche Strukturen zu erhalten und Pflegende zu unterstützen. So sieht das Frau Köcher, und damit sehen Sie sogar in der Meinungsforschung, die sich nun sonst mit Ukraine-Krieg und Trump und sonst was beschäftigt, ist das Thema ein als wichtiges angesehenes Thema erkannt worden. Und das freut mich auch sehr, dass in dem Fall Frau Köcher, die Grande Dame der Demoskopie in Deutschland, sich in ihrer Weise dem Thema so öffnet. Kommen wir auf einen Blick, der uns in unseren Verantwortungsrollen, aber auch in unserer Rolle als politischer Begleiterin und Begleiter anspricht und auch als Bürgerinnen und Bürger, die wählen dürfen und die mitgestalten dürfen. Drei Voraussetzungen gibt es, damit das mit der Sorge und Pflege weiterhin klappt. Und das kann klappen. Deutschland hat deutlich mehr Pflegefachkräfte als andere Länder in Europa. Deutschland ist immer noch ein einigermaßen leistungsstarkes Land, und Deutschland hat auch eigentlich ein sehr ausgebautes Gesundheitssystem, sehr teuer, das teuerste in Europa, nicht sehr effizient, aber Ressourcen haben wir. Insofern haben wir eigentlich von der Grundlage her relativ gute Voraussetzungen. Wir brauchen eine Finanzierung für die Pflege. Wir brauchen aber, das ist noch wichtiger, eine Kultur, dass Menschen mit Pflegebedarf und die, die pflegen, gewürdigt werden, dass das als wichtig anerkannt wird, dass auch ein Leben unter Bedingungen von Pflegebedürftigkeit von uns als ein Leben und ein lebenswertes Leben anerkannt und verstanden wird, und dass auch die Übernahme von Pflegeaufgaben in unserer Kultur als wichtig, als auch für uns als wichtige existenzielle Erfahrung akzeptiert wird. Ohne eine solche Kultur werden wir und wird keine Gesellschaft das Thema Pflege und Teilhabe anständig gestalten können. Anständig, ich zitiere hier den israelitischen Philosophen Margalit, der sagt, eine Gesellschaft, die anständig ist, demütigt durch ihre Institutionen die Bürgerinnen und Bürger nicht. Und wir dürfen auf Pflege angewiesene Menschen, wir dürfen auch pflegende Angehörige nicht demütigen, das heißt in ihrer Wertschätzung mindern. Wir dürfen sie nicht zum Objekt von Kalkulationen machen. Wir dürfen sie nicht um ihre Selbstbestimmung bringen. Und das Dritte, was wir brauchen, das ist professionelle Unterstützung. Und zwar beruflich ist das eine. Professionell heißt, dass wir wirklich diejenigen, die das können, und das sind im Wesentlichen Pflegefachkräfte, die hier auch Vorbehaltsaufgaben haben, dass die für die Begleitung von Pflegenden wirklich auch Zeit haben, dass sie mit den Aufgaben eigenverantwortlich betraut werden, die zu erfüllen sind, wenn Pflege gut organisiert, gut gestaltet und qualifiziert erfolgen soll. Das sind die drei wichtigen Voraussetzungen, und jetzt geht es ein bisschen mehr ins Detail. Wir haben eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gehabt, und die hat in 6 Monaten ein 43-Seiten-Papier erarbeitet, das sowohl was die Finanzierung anbelangt, als auch was die Versorgung anbelangt, Vorschläge erarbeitet hat. Und beim Thema Versorgung ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Versteht man nicht sofort, aber ist eigentlich, finde ich, gar nicht unambitioniert. Bei dem Thema Finanzierung ist man überhaupt nicht weitergekommen. Und das hat, glaube ich, auch Herrn Bundeskanzler Merz etwas irritiert. Aber ich glaube, der macht sich das da auch ein bisschen zu einfach. Ein erster wichtiger Baustein, den die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, aber auch ich und andere Kolleginnen und Kollegen für essentiell halten, ist die fachpflegerische Begleitung. Sie haben wahrscheinlich alle irgendwie sowas Ähnliches wie einen Hausarzt. Und sowas Ähnliches brauchen wir letztlich auch in der Pflege, sodass es dort eine Fachperson gibt, die sie begleitet, wenn sie mit Pflegebedarfen konfrontiert sind, das kontinuierlich und das auch in der Logik der Pflege und nicht in der Abrechnungslogik von ambulanten Pflegediensten. Die braucht es, wichtig, die sollen auch genau dafür auch mit Zeit haben, aber unabhängig davon, wo und wie gepflegt wird, ob in der eigenen Häuslichkeit, ob eigentlich nur durch An- und Zugehörige oder auch durch Pflegedienste oder in Heimen. Die Pflege soll bitte, wenn sie es denn kann, diese Begleitfunktion übernehmen. Man darf pflegebedürftige Menschen nicht allein lassen, auch nicht zu Beginn der Pflegebedürftigkeit, und man muss sie durch das System lotsen. Hintergrund ist, nur 50% oder nicht mal 40% nehmen überhaupt Beratung im Kontext von Pflegebedürftigkeit in Anspruch. Wenn sie in Anspruch genommen wird, wird das als sehr hilfreich erlebt. Und die meisten wissen auch gar nicht, wo sie sich beraten lassen sollen, obwohl es jede Menge Institutionen gibt. Und insofern sehen wir hier, dass viele auf Pflege angewiesene Menschen zwar den medizinischen Dienst kennen, der irgendwie eine Begutachtung durchführt und einen Pflegegrad zuordnet, aber dass sie mit dem professionellen Unterstützungssystem gar nicht unbedingt in Berührung kommen. In Aushandlungsprozessen werden diese Pflege- und Unterstützungsleistungen festgelegt, um die es geht, wie sie nach einer Diagnose auch mit dem behandelnden Arzt, um hier die Parallele zu wählen, auch irgendwie überlegen, was nehme ich denn an Medikamenten oder was soll ich tun, damit ich irgendwie wieder gesund werde. Und in ähnlicher Weise ist das auch in der Pflege vorgesehen, auch in der Pflegetheorie und Praxis, dass man gemeinsam überlegt, wer kann denn hier Aufgaben der Sorge und Pflege übernehmen. Warum Sorge? Weil es geht häufig gar nicht primär um medizinisch-pflegerische Leistungen, sondern um Alltagsgestaltung, um psychische Unterstützung, um kulturelle Aktivitäten. All das will aber bitte mit in den Blick genommen werden. Wir müssen sehen, wir haben den medizinischen Dienst, der kommt in alle Haushalte von auf Pflege angewiesenen Menschen, oder so sollte es zumindest sein. Wir haben die Pflegestützpunkte, und wir haben die ambulanten Dienste, die müssen zusammenwirken. Es kann nicht sein, dass die nebeneinander herarbeiten. Da geht es nicht um was ganz Neues, sondern es geht darum, dass die, die jetzt schon in diesen Aufgabenbereichen tätig sind, das so organisieren, dass das für alle verständlich ist, für alle zugänglich ist und dass man dort vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene eine Struktur aufbaut, die alle kennen und die auch funktioniert und wo man nicht nach Kassenzugehörigkeit mit einmal ganz unterschiedliche Stellen hat, die man anlaufen muss. Das ist der erste Baustein. Und interessanterweise sieht das, das werden Sie gleich sehen, auch die Bevölkerung so, dass man das richtig wichtig findet. Und wir sagen das eben auch in dem Fachdiskurs, auch in dem pflegepolitischen Diskurs, jeder Mensch mit Pflegebedarf hat Anspruch auf fachpflegerische Begleitung. Das würde dann auch ins Gesetz kommen. Die Pflegefachpersonen sind die ersten Ansprechpersonen in einem gut vernetzten System von Pflege, Gesundheit und Teilhabe. Wir müssen das individuell zuschneiden, nicht, dass da nur jeder seine Morgentoilette bekommt, die irgendwie abbrechenbar ist. Wir brauchen verlässliche Zugänge zu den Leistungen. Darf nicht irgendwie den an und Zugehörigen überlassen bleiben, ob sie nun einen Heimplatz finden oder nicht. Und wir müssen das gut arrangieren, dass alle, die beteiligt sind, abgestimmt miteinander tätig werden. Die Erfahrung der Bevölkerung nach unserer Bevölkerungsbefragung ist die, dass die Bevölkerung eigentlich durchweg Erfahrung damit gesammelt hat, dass das zum Beispiel zwischen Ärzten und Pflegediensten nicht so wirklich gut klappt. Wir haben also die Allensbach-Befragung ganz bewusst an die Themen angedockt, die ja auch in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutiert wurden. Und da sehen Sie, 67% der Bevölkerung sagt, dass man diese fachpflegerische Begleitung braucht. Die muss gewährleistet werden. Sie kennen vielleicht früher noch diese Gemeindekrankenschwestern. Die gab es in der DDR, die gab es auch in den Sozialstationen oder angesiedelt bei Kirchen oder Kommunen in Westdeutschland. Und die weiterentwickelt, nicht in dieser patriarchalen, dem Pfarrer vielleicht noch zugeordneten Weise. Das ist, wenn man so will, auch ein Bild, worum es geht. Und 88% finden es auch wichtig, dass diese Pflegestützpunkte, die es gar nicht in allen Bundesländern gibt, in Rheinland-Pfalz gibt es ganz viele davon. Ich habe gesehen, jemand ist aus Trier da. Im Saarland ist das auch verdammt gut organisiert, aber in vielen anderen Bundesländern gibt es sie entweder gar nicht, wie in Sachsen-Anhalt und Sachsen, oder eben nur mal sporadisch, nicht überall. Das würde die Bevölkerung begrüßen. Und Sie sehen, die Wertschätzung der Pflegefachpersonen, unabhängig von den Ärzten, ist in der Bevölkerung fest verankert. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wie Ihre Einschätzungen sind. Aber wir haben lange die Pflege nicht gut behandelt. Auch in Corona haben wir das letztlich noch gesehen. Sie ist lange auch wirklich schlecht bezahlt worden. Das ist nicht mehr der Fall. Aber sie wird immer noch letztlich als nicht gleichberechtigt zu der Medizin verstanden. Und das ist falsch. Gucken Sie ins Ausland. Da kommen Sie an Ärzte gar nicht mehr ran, ohne dass Sie vorher mit einer Pflegefachperson schon mal Ihre Situation besprochen haben. Das ist auch völlig richtig und führt zu viel mehr Effizienz in dem System der gesundheitlichen Versorgung. Baustein 2 ist das Thema kompetenzorientierter Einsatz von Pflegefachpersonen. Sie sehen hier rechts nochmal die Qualifizierungsreserve, die ja schmilzt. Also wenn dem so ist, dass wir immer weniger Fachpersonen haben, also die Erkenntnis lautet, wir werden mit deutlich weniger Fachpflegekräften deutlich mehr Pflegebedürftige zu versorgen haben. Das kann funktionieren, das zeigen auch uns andere Länder. Aber dann muss man sie bitte auch so einsetzen, dass sie ihre Kompetenzen entfalten können und nicht, dass sie Sachen machen wie in den Kliniken, über die ich schon berichtet hatte. Wir haben Vorbehaltsaufgaben für die Pflege in Deutschland, das wissen die wenigsten. Also quasi so etwas wie Diagnostik und Planung und Therapieplan, das ist Aufgabe der Pflege. Also jetzt nicht im medizinischen, sondern im pflegerischen Sinne. Und das hat man jetzt durch dieses Gesetz, was ich schon zitiert habe, in das Leistungsrecht, also in das Recht der gesetzlichen Kranken- und der sozialen Pflegeversicherung übernommen. Wichtig, also künftig werden diese Aufgaben, die ich jetzt als pflegefachliche Begleitung beschrieben habe, auch gesondert finanziert. Und wir bekommen ein anderes Gesetz, das die eigenverantwortliche Heilkundeausübung von Pflegefachpersonen regelt. Warum denn müssen Ärzte, Hausärzte und andere die häusliche Krankenpflege verordnen? Das können genauso gut Pflegefachpersonen tun. Die wissen das viel besser und im Übrigen bereiten sie die Rezepte für die Ärzte vor, die sie dann irgendwie noch blind unterschreiben. Das ist alles nicht sehr sinnvoll. Insofern Heilkundeausübung durch Pflegefachpersonen, das ist jetzt auch geregelt. Wichtige Ergänzung auch der Kompetenzbereiche der Pflege. Eigenverantwortung der Pflege, nicht den Ärzten würde man jetzt auch nicht den medizinischen Dienst in die Praxis schicken, ob sie da die Diagnosen richtig stellen. Das macht die Ärztekammer, das macht die Kassenärztliche Vereinigung, aber kein quasi Ordnungsdienst, der da kommt. Und das, denke ich, gehört auch zu der Professionalisierung der Pflege dazu, dass sie eigenverantwortlich agiert. Und bitte kein Einsatz für hauswirtschaftliche Aufgaben. Das hatte ich nun auch schon mehrfach genannt. Das ist ein zweiter wichtiger Baustein. Und der dritte ist, wir haben inzwischen 22 verschiedene Rechtsansprüche in der Pflegeversicherung. Die kennt eigentlich gar keiner vollständig, außer vielleicht manchen bei der Pflegekasse. Und diese 22 Ansprüche sind auf 369 Seiten leistungsrechtlicher Rundschreiben näher beschrieben. Wie soll das bitteschön funktionieren? Das ist Bürokratie hoch 10. Und wir schlagen vor, und das hat sich auch diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe mehr oder weniger im Prinzip zumindest zu eigen gemacht, mach aus 22 zwei, also zwei Leistungsansprüche und handle aus mit dieser fachpflegerischen Begleitung, was du brauchst. Wir sehen, was das Geld hergibt, was die Rechtsansprüche auch an Geld hergeben. Die Pflegeversicherung ist ja eine Teilleistung und keine Vollleistung. Das wird auch so bleiben. Und das müssen wir verständlicher machen. Und das sieht im Übrigen auch die Bevölkerung so. Das Leistungsrecht muss vereinfacht werden. Zwei Leistungen haben wir vorgeschlagen, das sogenannte Sachleistungsbudget, wo alles, was dort eine fachliche, professionelle Dienstleistung ist, zusammengefasst wird, und ein Entlastungsbudget, das Pflegegeld und andere Leistungen, die auf die Entlastung von an und Zugehörigen, von pflegenden Angehörigen zielen. Baustein 4, man muss das planen. Sie haben vielleicht auch die Erfahrung gemacht, und das haben sehr viele, das konnten wir auch in der Allensbach-Umfrage herausarbeiten, die einen Heimplatz gesucht haben und erstmal keinen gefunden haben, die einen Pflegedienst suchen und hören, nee, also das ist uns zu aufwendig oder wir haben derzeit keinen Platz. Das ist nicht überall so, aber das ist regional so. Wir haben bestimmte Gruppen von Pflegebedürftigen, junge Pflegebedürftige, Menschen mit Demenz und einer besonderen Symptomatik, für die findet man ganz schwer eine geeignete Versorgung. Und wir wissen ja, in der Zukunft werden uns Heimplätze fehlen, noch viel mehr als heute wahrscheinlich. Und da muss die Kommune sich drum kümmern. Sie ist politisch verantwortlich dafür, dass sie im Zusammenspiel mit den Kassen und anderen Akteuren die Pflege- und Sorgestrukturen vor Ort plant, mit den Bürgerinnen und Bürgern nach Möglichkeit auch zusammen mit den Trägern. Wir hatten heute Morgen eine Schalte mit dem Gesundheitsminister Lucha aus Baden-Württemberg. Und da haben wir uns genau mit den kommunalen Spitzenverbänden darüber unterhalten, wie kriegen wir das mit der Planung hin? Das kann nicht sein, dass wir hier untätig sind und einfach nur darauf rechnen, dass die Träger von Einrichtungen und Diensten hier genügend Angebote schaffen. Das können sie gar nicht. Das geht auch nicht überall. Insofern brauchen wir hier in einem modernen Sinne Planung. Und das künftig auch nicht, indem die Planerinnen und Planer sich da irgendwas zusammenklauben an Daten, die im Übrigen häufig nicht aktuell sind, sondern da sind wir dabei, das KI-gestützt zu machen, sodass man erkennen kann, wo haben wir sehr viel von Pflegebedürftigkeit Bedrohten oder Betroffenen, sodass wir hier die Angebotsstrukturen entsprechend ausbauen können. In der Pflegeversicherung heute ist das Thema Sicherstellung, wer ist dafür verantwortlich, dass ich überhaupt einen Pflegedienst finde, nicht geregelt. Einfach nicht geregelt. Und wir haben auch nur eine Vorschrift zur Infrastrukturverantwortung, die den Ländern ins gewissermaßen Pflichtenheft schreibt, kümmert euch drum, aber mehr auch nicht. Also es ist keine Infrastrukturverantwortung, wie wir sie zum Beispiel im Krankenhausbereich kennen, in der Pflege vorgesehen. Also der vierte Baustein, der uns hier durch diese Herausforderungen führen kann, ist das, was wir eine Pflege- und Sorgestrukturplanung nennen. Wiederum auch Sorge, weil es geht eben nicht nur um Pflege im engsten Sinne oder im langläufigen Sinne, sondern darum, dass Menschen mit Pflegebedarf Bedingungen guten Lebens vorfinden, dort wo sie leben. Und das ist eben weit mehr, als dass sie irgendwie hygienisch versorgt werden. Die Pflege geschieht vor Ort. Hier sehen wir nochmal, dass die Bevölkerung Zweifel an der Pflegeinfrastruktur im Nahbereich hat. Ich weiß nicht, wie Sie das für Ihren Ort einschätzen. Ich war neulich in Dortmund, wo wir eine sehr vorbildliche städtische Einrichtung haben oder einen Träger haben für städtische Angebote. Und da sehen wir auch, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen auch in den Stadtteilen vorfinden. Das gilt für alle Großstädte, das gilt auch für Landkreise mit ihren kreisangehörigen Gemeinden und das gilt selbstverständlich auch für Dortmund. Das heißt, man muss genau hingucken, das reicht nicht aus, wenn man sagt, wir haben hier in diesem Bundesland oder in dieser Großstadt oder in diesem Landkreis, Sie haben ja in Mecklenburg-Vorpommern Landkreise, die sind doppelt so groß wie das Saarland von der Fläche her, da nützt es Ihnen nichts, wenn Sie da sagen, in Schwerin ist alles da, aber ansonsten hat man letztlich in den Dörfern gar keinen Zugang zu den Diensten. Und was wir sehen, ist, dass die jeweiligen Landkreise, die wir uns in vielen Bundesländern systematisch angucken, sehr, sehr unterschiedlich sind in der Verteilung der Pflegearrangements. Was meinen wir mit Pflegearrangements? Sie arrangieren die Pflege entweder zu Hause allein als An- und Zugehörige, habe ich auch als 12 Jahre pflegende Angehörige gemacht, oder aber sie beziehen einen Pflegedienst mit ein, oder aber sie sagen, schaffen wir nicht allein oder ist es besser, wenn der auf Pflege angewiesene Mensch in ein Heim zieht. Und das haben wir jetzt für alle Kreise in vielen Bundesländern genau errechnet. Wir rechnen das auch hoch, wie das wohl in der Zukunft sein wird. Und da sehen Sie zum Beispiel, ganz interessant, Stadt Salzgitter, das ist jetzt mal in Niedersachsen, 71% der Pflegebedürftigen in der Stadt Salzgitter werden zu Hause versorgt und zwar ohne professionelle Unterstützung. Und 15% leben im Heim. Und wir rechnen dann auch heraus, wie hoch ist der Personalbedarf bei einer solchen Verteilung. Und je mehr Sie im Heim versorgen, desto weniger haben Sie für den ambulanten Bereich, weil Sie können ja das Pflegepersonal sich nicht backen. Sie haben nur eine bestimmte Kapazität von Pflegefachpersonen überhaupt vor Ort, mit denen Sie rechnen können. Und da müssen wir künftig sehen, wie kriegen wir das hin, dass wir die Versorgung in der Region sicherstellen, nicht nur im Heim. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, wie viele Pflegefachpersonen haben wir denn in unserem Landkreis oder auch in unserer Stadt, kreisangehörigen Gemeinde und wie können wir die Pflegeaufgaben dort in guter Weise so verteilen, dass alle davon profitieren. Und ein anderes Beispiel, das Emsland, da haben sie nur 10% stationäre Pflege, aber einen sehr hohen Anteil, vergleichsweise hohen Anteil an ambulanter Pflege. Und diese Zahl macht im Übrigen nochmal deutlich, dass nur eine Minderheit von Pflegehaushalten, also dort, wo zu Hause gepflegt wird, ambulante Pflegedienste in Anspruch nehmen. Das sind im Schnitt in Niedersachsen mal gerade 20%. 80% nehmen keinen Pflegedienst in Anspruch, mit Ausnahme von bestimmten Beratungsbesuchen, die dort vorgeschrieben sind. Wir stellen auch dar, wie viel denn die pflegenden Angehörigen an Stunden in der Woche erbringen. Also dort haben sie bei den informell Pflegenden in der Woche 90.000 Stunden und die Arbeitsstunden, die von den Pflegefachkräften geleistet werden im Heim, aber eben auch in den ambulanten Pflegediensten, das sind 22.400 Stunden. Und dann gucken wir uns auch an, wie wird das denn weitergehen? Nicht, wie ist das mit den An- und Zugehörigen, die uns dort zur Verfügung stehen werden? Wie ist das mit der demografischen Entwicklung? Und sich damit auseinanderzusetzen lohnt, nicht nur für die Profis, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger, weil das muss ich Ihnen leider sagen, wir werden nicht darauf rechnen können, dass wir für alle Heimplätze haben oder für alle Pflegedienste in einem Umfang, der irgendwie ausreicht. Viele greifen dann auf osteuropäische Haushaltshilfen zurück. Das sind, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 850.000 in Deutschland, mehr als alle Vollzeitäquivalente in ambulanten Diensten zusammen. Und überwiegend, muss man sagen, arbeiten die entweder ganz schwarz oder in einer Grauzone des Arbeits- und Arbeitsschutzrechts. Und das nimmt man hin, nicht? Das nenne ich gerne als Verwaltungswissenschaftler brauchbare Illegalität. Es gibt da ein paar interessante Ansätze, Carifair und so weiter, aber die meisten sind da borderline, was die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften anbelangt, die ja nun auch ihren Zweck erfüllen, nämlich, dass man die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützt. Gut, dass wir die haben. Die Bedingungen sind nicht immer fair. Darum ist Carifair auch gut. Ein Konzept, das so viel Arbeitssicherheit und Arbeitnehmerschutz für die osteuropäischen Haushaltshilfen mit reflektiert. Dann haben wir noch als drittes das Triggerthema Heimkosten. Also es leben jetzt nur 12,7% im Schnitt in Deutschland in Heimen. 12,7%. Davon sind etwa 40% auf Sozialhilfe angewiesen. Das ist natürlich überhaupt keine schöne Vorstellung, ins Heim zu kommen und dann mit einmal monatlich 3.000 bis 4.000 oder 5.000 Euro sogar zuzahlen zu müssen. Das kann sich kaum jemand leisten, da ist ganz schnell im Jahr der Kleinwagen von dem Ersparten weg. Und das ist sicherlich für viele eine Bedrohung. Und das sehen auch viele als große Probleme in der Pflege. Es kann nicht sein, so meinen ein großer Teil der Bevölkerung, dass man hier die Bevölkerung, die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, ja nicht die Angehörigen, sondern nur sie heranzieht und damit auch dazu auffordert und sie verpflichtet, die ersparten Vermögenswerte, vielleicht sogar das eigene Hausgrundstück, wenn man nicht drin wohnt, aufzugeben. Nicht, das ist verständlich, gerade für diejenigen, die dort nur das kleine Haus haben oder eine Eigentumswohnung, die gleich mehr davon haben, für die habe ich jetzt kein besonders großes Verständnis. Und besonders dramatisch ist, ich habe hier gerade gestern in Berlin, wo ich bin, eine Studie zur Pflegearmut abgegeben, die demnächst veröffentlicht wird. Und von Armut betroffen sind häufig Ehepartner von Heimbewohnerinnen, weil die werden voll mit herangezogen zu den Heimkosten und denen bleibt möglicherweise nach dem Tod ihres Partners, ihres Ehepartners oder der Partnerin eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und das finde ich einen wirklichen Skandal. Da muss man auch durchaus etwas politisch unternehmen. Aber ich habe eigentlich kein Verständnis dafür, dass diejenigen, die gleich irgendwie drei Häuser haben oder die ein hohes Wertpapierdepot haben, eigentlich ein nur noch das Interesse haben, das an ihre Kinder oder sonst wen weiterzugeben. Also wenn man mit großzügigen Freibeträgen arbeitet, das hören Sie schon heraus, dann bin ich, und das sieht dann übrigens auch die Bevölkerung so, wenn wir nicht mehr so viel Geld haben, dass man dann das einkommensabhängig macht mit den Heimkosten. Aber es gibt verschiedene Optionen, den sogenannten Sockel-Spitze-Tausch. Man kann, das fordert die SPD und das fordern jetzt auch die Grünen, einen Deckel der Heimkosten regeln. Das sind 1.000 Euro, die da vorgesehen sind. Manche fordern auch die Pflegevollversicherung wie der VDK. Das sind auch Möglichkeiten. Das kann man versuchen, bloß wie wollen Sie das finanzieren? Nicht die Pflegevollversicherung, da müssten wir ganz andere Einkommensarten mit heranziehen. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Wirtschaftsminister Habeck. Der hat das mal, und zwar aus wissenschaftlicher Sicht, völlig zu Recht zur Sprache gebracht, dass man eben auch andere Einkommen zur Finanzierung der Sozialversicherungssysteme heranziehen muss. Tun wir im Übrigen heute schon bei der freiwilligen Krankenversicherung oder Rentenversicherung. Und es führt eigentlich gar keinen Weg daran vorbei, Er hat es vielleicht ein bisschen ungeschickt gesagt, aber das ist eine Diskussion, die wir seit Jahrzehnten führen. Die so zu diffamieren, da müssen irgendwie Interessen dahinter stehen. Wenn man das aber nicht will, also die Sozialversicherungssysteme nicht noch anders finanziert, dann gibt es überhaupt gar keine Chance für eine Pflegevollversicherung, im Übrigen auch nicht für eine Rentenversicherung, die dort diese Niveaus hält, die jetzt gerade nochmal verabredet wurden. Und der Einkostendeckel, wir zahlen jetzt schon 7 Milliarden Euro für die Begrenzung des Eigenanteils, da gibt es jetzt schon eine Begrenzung für Heimbewohner. 7 Milliarden Euro, das ist insofern nicht in Ordnung, weil wir die häusliche Versorgung eigentlich dann völlig aus dem Blick verlieren und dafür gar kein Geld mehr haben. Insofern ist das ein wirkliches Triggerthema. Man kann die Hilfe zur Pflege, das ist Sozialhilfe, nachjustieren, das wäre auch mein Vorschlag. Und wir überlegen auch und denken darüber nach, ob man nicht diese einkommensabhängigen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit auch mit in das SGB 11, also die Pflegeversicherung, integriert. Also Sie sehen, macht man sich, und da mache auch ich mir viele Gedanken. Georg Krämer, manche, die da aus dem Fach sind, kennen ihn vielleicht. Georg Krämer hat ein Buch geschrieben, was ich durchaus lohnend finde. Alles schrecklich ungerecht, Mythen, Halbwahrheiten, Fakten zum deutschen Sozialstaat. Herr Krämer war lange Zeit Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes und ist jetzt Mitglied der Rentenreformkommission, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde. Und er spricht vom Zielgruppenmissbrauch. Und ich zitiere ihn: Die armutspolitische Begründung einer Pflegevollversicherung ist nichts anderes als ein auch sonst in der Sozialdebatte genutzter Zielgruppenmissbrauch. Eine Forderung, die auf die Mitte der Gesellschaft zielt, wird mit der misslichen Lage einkommensschwacher Menschen begründet, deren Situation sich dadurch nicht oder allenfalls marginal verbessern würde. Dem kann ich nur zustimmen. Und ich hatte eben schon erwähnt, ich habe gestern eine Studie abgegeben und diskutiert zur Pflegearmut, was wir feststellen müssen. Wirklich arme, einkommensarme Menschen oder von Armut bedrohte, also relative Armut, sie bekommen, wenn sie zu Hause leben, so gut wie überhaupt gar keine Sozialhilfeunterstützung. Nur in Hamburg ist das so, wie es im Gesetz steht. Ansonsten findet das so gut wie nicht statt. Das heißt, die von Armut Betroffenen, die jetzt nicht ins Heim ziehen, da geht es ihnen denn von den Regeln der Hilfe zur Pflege recht gut, die werden gar nicht erreicht. Und da die Kommunen sowieso jetzt knapp bei Kasse sind, gibt es derzeit auch keinen wirklichen Anreiz, sich wirklich der Armutsbevölkerung zu widmen in der Pflege, was sehr wichtig wäre. Dafür spielt man mit dem Armutsbegriff bei den Mittelschichtsfamilien. Darüber muss man sich sicherlich auch verständigen, wie man das da machen will. Aber das ist, wie Krämer zu Recht sagt, letztlich ein Zielgruppenmissbrauch. Wir haben die Herausforderung Finanzierung der Pflegeversicherung. Wie machen wir das? Sie sehen hier, was man da alles tun kann und wie die Bevölkerung dazu steht. Die meisten sagen, mehr staatliche Zuschüsse und Steuermittel einsetzen. Die anderen sagen, die Beiträge für Vermögende und Gutverdienende erhöhen. Das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Vorschläge. Mit den Steuermitteln, das wissen Sie, die sprudeln auch nicht mehr. Also müssen wir da alle möglichen Register ziehen. Ich will Ihnen jetzt nicht die ganzen Optionen vortragen, aber das ist ja die ungeklärte Frage, die jetzt auch relativ schnell entschieden werden soll. Aber natürlich nicht vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das ist ja auch ein entscheidendes Thema vielleicht aus meiner Sicht, um Ihnen das anzudeuten. Wir müssen das mit der Rentenversicherung zusammendenken. Man kann das nicht trennen. Man kann nicht noch irgendwie die Sozialversicherung in ihren Eigenlogiken denn nochmal ganz besonders behandeln und dann vielleicht noch eine Pflegevorsorgeversicherung privater Art und kapitalgedeckt einführen. Das ist dann nochmal ein Geschäft für die private Versicherungswirtschaft, aber für die Bevölkerung bringt das herzlich wenig. Sie sehen rechts, wie sich das entwickeln kann mit den Beiträgen. Und wenn man nichts macht, dann sehen Sie, dann sind wir relativ schnell bei 5 oder 6% Beiträge für die soziale Pflegeversicherung. Und das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen, also Beitragsentwicklung, nicht, die wir dort zu befürchten haben. Wir haben uns auch angeguckt, wie sehen denn die Parteienpräferenzen der Bevölkerung oder die Bevölkerung nach Parteienpräferenzen das Thema. Und da ist es ganz interessant, dass die Wählerinnen und Wähler von populistischen Parteien, BSW und AfD und auch die Nichtwähler, vor allen Dingen auf den Staat setzen. Und andere sehen sich dort stärker in anderen Sicherungssystemen wieder, die jetzt auch mehr sozialen Ausgleich mit reflektieren. Im Übrigen konnten wir auch feststellen, dass die Wählerinnen und Wähler von populistischen Parteien am wenigsten bereit sind, sich selbst zu engagieren in der Pflege und auch am wenigsten bereit sind, selbst Pflegeaufgaben zu übernehmen. Das heißt, man delegiert, wie so vieles im populistischen Diskurs, an den Staat, von dem man ja schon weiß, dass er das nicht schaffen wird oder schaffen kann. Und trotzdem delegiert man es an den Staat. Und das ist natürlich eine eher destruktive Grundhaltung, die sich im Übrigen eben interessanterweise auch hier in der Pflege zeigt. Und wir haben besonders hohe Erwartungen an den Staat bei den besonders Unzufriedenen. Und das gilt eben auch für die Pflege. Die, die mit der Demokratie unzufrieden sind oder mit dem Staat, die fordern ihn noch mehr und das auch in der Pflege. Auch das ist ein interessanter Befund. Und wodurch erzeugen wir Zufriedenheit und auch den Glauben an der Demokratie? Durch Mitgestaltung und vor allen Dingen das auch vor Ort. Das heißt, das Mitgestalten von Gemeinwesen in den Orten, in den Stadtteilen, auch natürlich in den normalen politischen Gremien und die Erfahrung, dass man da was bewegen kann, das ist ganz wesentlich für diese Einstellung, dass man doch an die Demokratie glaubt oder glauben will. Sie sehen ja interessanterweise, dass das Thema Pflege auch eine hohe Demokratierelevanz hat. Und hier sehen Sie nochmal, dass die gar nicht Zufriedenen dort in besonderer Weise fordern, dass es Steuermittel gibt eines schon jetzt überforderten Staates. Und das sind durchaus ja Unterschiede, die wir ja feststellen. Also der Staat ist nicht aus der Pflicht, aus Sicht keiner der Gruppen der Bevölkerung, aber es gibt ja interessante Unterschiede. Und die finanziellen Fragen, die spielen wiederum eben auch bei denjenigen eine besonders hohe Rolle, die mit dem System in Deutschland, mit dem Regierungssystem nicht einverstanden sind. Sie sehen, wir können uns dem Thema als gesellschaftspolitisches Thema eben auch nochmal differenziert zuwenden. Und man darf die Pflege, wie ich es eingangs auch sagte, nicht reduzieren auf die Gewährung der Leistung der Pflegeversicherung. Eine wichtige Perspektive ist das, was wir unter dem Stichwort Caring Community diskutieren. Und mache jedes Jahr mit Peter Geimann einen Kalender, der heißt Die Mensch, wo wir uns auch darum bemühen, einen menschenfreundlichen Umgang mit dem Thema Demenz und Menschen mit Demenz zu vermitteln. Und worum geht es bei der Caring Community, der sorgenden Gemeinschaft? Unser Pflegesystem in Deutschland, unser ganzes Sozialsystem ist aufgebaut auf dem Grundsatz der Subsidiarität. Was meint das? Der Staat ist nicht für alles zuständig, sondern zunächst mal gehen wir davon aus, dass wir Bürgerinnen und Bürger die Angelegenheiten, die uns betreffen, selbst organisieren. In Familien, in Nachbarschaften, zivilgesellschaftlich, wie auch immer. Viele von Ihnen werden da engagiert sein. Und Subsidiarität setzt voraus, dass eine übergreifende Gesamtaufgabe auf eine Vielzahl von Akteuren und Trägern verteilt ist, die sich ergänzen, um zur Erfüllung der Gesamtaufgabe das ihnen Gemäße beizutragen. Also nicht, dass ehrenamtliche Aufgaben von Professionellen übernehmen, aber dass sie eben das beitragen, was sie können, dass die Marktteilnehmer das machen, was sie gut können, dass die Zivilgesellschaft dafür sorgt, dass das Thema eines ist, was auch in dem Bewusstsein bleibt, dass der Staat seiner Gerechtigkeits- und Verteilungsverantwortung nachkommt. Das ist Caring Community. Und letztlich kommen wir nicht umhin, diese Frage, wie sorgen wir füreinander, in einer Gesellschaft des langen Lebens gemeinsam zu beraten, wenn wir eben nicht mehr darauf setzen können, das sind immer klassisch die Ehepartner und die Angehörigen und die Kinder. Das wird so nicht mehr geben, da hat sich unser Lebensstil verändert. Da gibt es auch nicht mehr unbedingt Heime, sondern wir müssen die Aufgaben der Sorge, bisschen kompliziert soziologisch ausgedrückt, neu vergesellschaften. Das heißt also neue Ressourcen, gegenseitige Unterstützung uns ausdenken und in unsere Alltags- und Lebensführung mit einbeziehen. Und das geschieht. Die ist schon da, die sorgende Gemeinschaften, in Nachbarschaften. Ganz wichtig, die zweitwichtigste Unterstützungsinstanz in Deutschland für Pflegebedürftige ist die Nachbarschaft und sind Freunde. Und das gilt es aber zu betonen, zu würdigen, auch in der Lebensführung zu reflektieren und dann besonders dorthin zu gucken, wo Menschen nicht über genau diese nachbarschaftliche Ressource oder den Ressourcen aus Freundeskreisen oder Vereinen verfügen. Und da geht es, diese sorgenden Gemeinschaften auch mit zu unterstützen, ihre Entstehung zu unterstützen. um das nochmal zu veranschaulichen, in einem Projekt, das wir auch begleiten, war ja lange, es wurde angedeutet, in Freiburg tätig, da wohne ich nicht mehr, aber noch mein Institut dort. Und dort haben wir in einem Dorf an der Grenze zu Freiburg auch eine solche sorgende Gemeinschaft. Dort hat man eine Tagespflegeeinrichtung bürgerschaftlich aufgebaut, eine Wohngemeinschaft wird genauso getragen, hat eine Genossenschaft gegründet. Und da ist die sorgende Gemeinschaft nicht nur aus den Ehrenamtlichen klassischer Art bestückt, sondern da kochen die 7 oder 6 Gasthöfe, ein Sternerestaurant ist dabei, jeder einmal in der Woche für die Tagespflege und sorgen sich so um ihre Bürgerinnen und Bürger. Da holt man jetzt keinen Komponentenlieferanten, das war denen zu schlecht. Und insofern ist das Bewusstsein auch eben dieser Gastwirte und des ganzen Dorfes da, wir kümmern uns. Wir kümmern uns um die auf Pflege angewiesene Menschen und leisten unseren Anteil, dass das funktioniert. Und da gibt es viele, viele Varianten. Und was uns dort eigentlich zuversichtlich stimmt, ist, dass 13% sich jetzt schon aktuell um Pflegebedürftige kümmern, dass 22% freiwillig engagiert sind. Und das tun dann besonders diejenigen, die auch mit der Gesellschaft und dem Staat zufrieden sind. Auch hier wieder Engagement, Mitgestaltung der Bevölkerung ist Voraussetzung für eine sorgende Gemeinschaft. Und wir werden morgen auf der Grünen Woche hier in Berlin das Ergebnis eines 2-jährigen Vorhabens, das heißt Kunst der Daseinsvorsorge. Und Kunst der Daseinsvorsorge heißt, dass wir eben alle unseren Beitrag dazu leisten, dass unter schwieriger werdenden Bedingungen die Bedingungen guten Lebens dort, wo wir leben, auch für Pflegebedürftige, aber eben auch für Kinder und andere, erhalten bleiben. Und das ist nicht irgendwie etwas von der Stange, sondern das ist etwas, was wir als Bürgerinnen und Bürgern im Zusammenwirken mit Unternehmen, mit dem Staat, mit den Diensten, den Trägern gestalten. Und hier sehen wir nochmal diesen Zusammenhang von Unzufriedenheit und Mitgestaltungsbereitschaft. Letzter Punkt, was wir auch brauchen, ich hatte es schon angedeutet, Pflegepolitik ist auch Gesundheitspolitik, ist auch Wohnungsbaupolitik. Viele ziehen deswegen ins Heim oder meinen, dahin ziehen zu müssen, weil sie keine barrierefreien Wohnungen haben. Und Wohnungswechsel ist heute ja angesichts der Mietpreise kaum noch vernünftig möglich. Also insofern muss man das eben auch als Stadtentwicklungsaufgabe sehen. Und wir brauchen diese sektorenübergreifenden Strategien. Und da gibt es viel, was möglich ist. Wir können über die Sektoren hinweg Aufgaben verteilen. Wir diskutieren gerade die Notfallversorgung für Pflegebedürftige. Und da gibt es jetzt ein Konzept, das sagt, das machen wir für Pflegebedürftige. Und dann hat man gleichzeitig einen Gesetzgebungsprozess, der sich mit der Notfallversorgung in der Medizin beschäftigt. Da haben wir viel zu viel Krankenhauseinweisungen, die überflüssig sind. Das muss man zusammendenken. Das kann nicht sein, dass man sich noch eine andere Nummer merken muss für Notfälle in der Pflege als für gesundheitliche Krisensituationen. Und genauso wie man die Kurzzeitpflege zum Beispiel, die in Deutschland nicht wirklich funktioniert, das muss man mit den Kliniken zusammendenken. Und wir brauchen sektorenübergreifende Versorgungskonzepte. Wir nennen das horizontal und vertikal, das heißt zwischen den verschiedenen Feldern, also Pflege, Gesundheit und Wohnen auch, aber dann auch vertikal von der örtlichen Versorgung bis hin zu Universitätskliniken, meinetwegen im Gesundheitsbereich. Also hier ist viel zu tun und leider haben wir es verlernt, sektorenübergreifend Politik zu gestalten. Das fängt leider denn schon in den zuständigen Ministerien an, dass die eine Abteilung mit der anderen nicht vernünftig spricht oder die Ministerien nicht. Das muss sich ändern, das ist ineffizient, da müssen wir viel tun. Und ich hatte das schon angedeutet, sektorenübergreifend heißt eben auch gesetzesübergreifend denken, das SGB 11, also Pflegeversicherung und Sozialhilfe zusammendenken. Das kann man eben übergreifend gestalten und man kann auch das SGB 9, das ist das Teilhaberecht, mit einbeziehen. Und hier können wir, denke ich, eine Menge auch in einem Gesetz möglicherweise zusammenfassen, was bisher in unterschiedlichen geregelt wurde. Wenn Sie das näher interessiert, dazu habe ich mein Buch geschrieben, wenn man so will, zur Vorbereitung auch dieser nächsten Legislaturperiode, die wir jetzt ja etwas früher bekommen haben als gedacht. Und wir haben dazu auch ein Papier geschrieben. Frau Cepan, das ist die Abteilungsleiterin Pflege im AOK-Bundesverband, und der ehemalige Staatssekretär Ranft aus Brandenburg und ich. Das heißt Reset Pflegeversicherung. Da finden Sie alle diese Überlegungen, die wir im Rahmen der quasi Politikberatung ehrenamtlich dort zur Verfügung gestellt haben und mit einbringen, nochmal zum Nachlesen. Wenn Sie denn sagen, das ist irgendwie nicht völlig uninteressant, das nicht nur aus unserer Lebenswelt und aus unserer Betroffenheit herauszudenken, sondern auch politisch zu denken. Und ich denke, das wird immer wichtiger, dass wir solche Aufgaben auch als Themen verstehen, in die wir uns einmischen. Nur aus der Zivilgesellschaft, nur aus der Gruppe der pflegenden Angehörigen und der ehemaligen pflegenden Angehörigen wird sich die Politik in maßgeblicher Weise dem Thema zuwenden, was kulturell immer ein Randthema war, wenn andere Themen in den Vordergrund gerückt werden. Und das geschieht gerade. Und insofern kann ich Sie nur ermutigen, das nicht nur als Solidaritätsaufgabe weiterhin oder auch zukünftig überhaupt anzunehmen, sondern sich auch durchaus mit den politischen Hintergründen zu befassen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.
Das war der Rechtswissenschaftler Thomas Klee mit seinem Vortrag Demografische Transformation und Pflege. Er hat ihn am 21. Januar 2026 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live gehalten. Organisiert wird die Reihe von der Volkshochschule Esslingen und der Volkshochschule Südost im Landkreis München. Und wenn ihr noch weiterlesen wollt zum Thema, die Infos zu den im Vortrag genannten Büchern findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.